Nee, was sind wir heute dünn besetzt. Allein 15 Geschwister hat es erwischt. Ja, positiv getestet. Dann haben wir 2,5 Jahre durchgehalten, ja. Und ich hoffe, zum Ende nun der Corona-Pandemie erwischt es uns dann doch noch so sehr. Darum habe ich heute das Headset auf, weil das aufgenommen wird heute und ich grüße über die Aufnahme in ganz besonderer Weise diejenigen, die das nachhören und abhören. Ich wünsche euch einen leichten Verlauf der Corona-Erkrankung. Hoffentlich werdet ihr bald wieder gesund und kommt zu Kräften. Ich grüße euch ganz herzlich. Wir haben gerade als Predigtext eine sehr merkwürdige Geschichte gehört. Das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, da wussten wir, dass die Russen an der ukrainischen Grenze die Panzer anrollen ließen. Und auch ich war, ich muss bekennen, so naiv und habe den Zusagen von Putin noch vertraut. Nein, das ist noch eine reine Übung. Aber dass er dann doch wirklich die Ukraine angreift und das Land in ein solches Unglück stürzt, das hat mich dann auch erstmal sprachlos, wirklich sprachlos gemacht. Ich war schockiert, wie viele andere auch. Und ich betone, es ist wirklich kein Krieg der Russen gegen die Ukraine, sondern es ist Putins Krieg und seiner Schergen. Was für ein Elend. Und ja, Panik ergreift die Menschen weltweit. Auch die Wirtschaft hat es erwischt. Letzte Woche las ich in unserer Zeitung, die wir abonniert haben, dass Psychologen Hochkonjunktur haben zurzeit. Manche Menschen sitzen wie gebannt, wie das Kaninchen vor der Schlange vor dem Fernseher und verfolgen die kriegerischen Auseinandersetzungen Minute für Minute. Sie sind paralysiert. Erstarrt in Angst verfolgen sie die täglich steigenden Opferzahlen und Eroberungen bis hin zu den Spritpreisen an unseren Tankstellen. Und je mehr sie hinschauen, umso mehr zieht es sie in den Bann der Angst. Selbst Kinder fragen an den eigens eingerichteten Telefonseelsorgestellen, so wurde berichtet, ob und wann der Krieg nun auch uns erreichen wird. Als ob die Corona-Pandemie nicht schon genug Unruhe gebracht hat. Ängste, Widerstände und die ganze Welt in der ganzen Welt ausgelöst hat. Brauchen wir so etwas wie die eherne Schlange? Das wäre doch was, ne? In Zeiten der Corona-Pandemie eine Corona-Schutzimpfung hoch oben auf eine Stange befestigen und jeder, der sie ansieht, wird gesund. Die im Fernsehen permanent gezeigten Impfaktionen, die Spritze in den Arm, ich kann es ja schon nicht mehr sehen, ne? Ständig diese Bilder, die Spritze in den Arm, die haben so etwas wie eine magische Wirkung, magischen Charakter bekommen. Die Bilder sollen Hoffnung auf ein baldiges Ende der Pandemie machen. Wir kriegen es irgendwann in den Griff. Das sollen diese Bilder ja letztlich auch suggerieren. Und gegen den Krieg eine Putin-Abbildung ans Kreuz heften? Wer es anschaut, bleibt heil, wird nicht getroffen. Der Text, ihr merkt das, ja, der wirft eine Menge Fragen auf und führt letztlich auch auf ein gefährliches Gleis des magischen Glaubens. Der Blick ans Kreuz, der Blick auf die Schlange reicht schon und schon wirst du gesund. Das Omelett am Hals. Bewahrt vor Unfall, das Vermeiden der Zimmer Nummer 13, bewahrt vor Unheil, gehört unsere Geschichte nicht in die gleiche Kategorie? Und tatsächlich, die Bibel selbst stuft diese Geschichte so ein. Das von Mose aufgerichtete Zeichen wird magisch missverstanden auf Dauer. Du bist krank? Dann schau dir eher eine Schlange an, schon wirst du gesund. Und so hat dieses Kreuz sogar in den Tempelschatz hineingefunden, diese hochaufgerichtete Schlange. Neben Opferschalen, Torarolle und heiligen Gegenständen auch die Standarte mit der Schlange im Tempel. Und erst der König Hiskia ließ in einem Erlass alle heidnisch-abergläubischen Elemente aus dem Tempel entfernen, darunter die von Mose hergestellte eherne Schlange. Und diese Aktion wird in der Bibel positiv bewertet. Schon merkwürdig. Also, die Geschichte wird Fragen auf, schauen wir uns näher, sie uns näher an und versuchen, die Bedeutung herauszuarbeiten. Die Situation war folgende. Das Volk Israel befindet sich in der Wüste seit vielen Jahren schon. Aber die Jahre der Entbehrung, des Unbehaustseins, das von Ort zu Ort ziehen, Abbau, Aufbau, das soll bald vorbei sein. Das gelobte Land ist verheißen und sie stehen kurz davor. Und da geschieht etwas Unvorhergesehenes. Die Edomiter, auch ein militärisch starkes Volk, das an das gelobte Land angrenzt, verweigert den Israeliten den Durchzug. Sie müssen wohl oder übel einen Umweg nehmen, den Rückzug antreten, der wieder Zeitverlust bedeutet, wer weiß wie viele Jahre. Ja, sie müssen zunächst sogar wieder zurückkehren in Richtung Schilfmeer, da wo sie herkommen. Da wo sie vor 40 Jahren letztlich aufgebrochen sind. Auf einmal ist das so nahe gerückte Ziel wieder ganz weit weg. Diese Situation der enttäuschte Hoffnung, die kennt jeder mehr oder weniger auch aus privatem Bereich, oder? Ich hatte Ende 2020 mit dem Ende der Corona-Pandemie gerechnet. Und wir hatten einen Ostseeurlaub gebucht. Mittlerweile haben wir ihn schon zweimal absagen müssen. Ja. Einschränkungen, Maske tragen, Impfungen, der Frustpegel steigt, der Blick wird fixiert auf die Corona-Zahlen, enttäuschte Hoffnung all überall. Und dann noch der lange, bange Blick auf den Überfall Putins auf die Ukraine, Naturkatastrophen, unsere bangen Blicke auf die steigenden Spritpreise an den Tankstellen und damit eben auch galoppierende Lebensmittelpreise. Manche können ihren Blick von diesen Schlangen nicht mehr abwenden. Oder auch das gibt es nach erfolgreich überstandener Operation und Therapie, schien der Krebs endlich besiegt zu sein. Und dann bricht er an anderer Stelle doch wieder auf. Enttäuschte Hoffnung. Alle Kraft, die da gewesen war, sie ist wie verpufft auf einmal. Das Volk Israel reagiert, wie man in so einer Enttäuschung leicht reagiert. Sie reagieren ungerecht. Sie machen ihren Unmut Luft und suchen sich einen Schuldigen. Die sind schnell gefunden. An dieser Stelle sind es Mose und Gott selbst. Ihr habt uns aus Ägypten geführt, damit wir in der Wüste sterben. Ihr seid Verräter, so nennen sie ihn, Gott und Mose. Es ist kein Brot noch Wasser hier und uns ekelt vor dieser mageren Speise, dem Manna. Ihr habt uns verraten und verkauft. Ja, das kennen manche aus privatem Bereich auch. Nach 3 gescheiterten Ehen sagt jemand nie wieder, ich bin nun mal beziehungsunfähig. Oder ich hab's mit einer geregelten Arbeit versucht, bin ständig gescheitert, jetzt lebe ich lieber doch von der Arbeitslosenkasse. Das, was Heil verspricht, wird zum Unheil erklärt. Und Unheil zum Heil. Gott wird böse genannt und Böses wird zum Guten deklariert. Auf einmal steht die Welt Kopf. Das sind die Folgen von solchen Stressfaktoren. Die Bibel bezeichnet das als Sünde. Und schon immer hat sie dafür auch ein Symbol, ein Bild verwendet. Hier in unserer Geschichte ist es die Schlange. Die Schlange. Warum eigentlich? Wieso ausgerechnet die Schlange? Wird doch die Schlange schon im ersten Kapitel der Bibel als listig und klug im positiven Sinne verwendet. Und die Schlange war listiger als alle anderen Tiere auf dem Feld. Wieso also ist die Schlange klüger und listiger als andere Tiere auf dem Feld? Schauen wir uns kurz mal die Schlange an. Die Schlange war für die alten Völker fremd, unheimlich und geheimnisvoll. Der Körper der Schlange war kalt, wobei doch alle anderen Tierkörper und Lebewesen warm sind. Die Schlange hat keine Beine. Wie bewegt man sich eigentlich ohne Beine? wir sind heute ja, so Pseudowissenschaftler, ja. Wir kennen uns ein bisschen aus, aber damals gab es keine Wissenschaft. Wie bewegt sich denn eine Schlange ohne Beine? Sie sind wechselwarme Tiere. Je heißer, umso schneller können sie sich bewegen. Und in der Wüste kann es sehr heiß werden. Die Schlange ist der professionelle Schleicher. Unhörbar kommt sie näher und näher. Die Schlange hat eine gespaltene Zunge. Sie brüllt nicht wie die Löwen, sie zischt. Nahashta, so ist der hebräische Begriff für die Schlange. Nahashta, das ist ein onomatopoetischer Begriff. Das heißt, könnt ihr gleich wieder vergessen, ein Lautbegriff. Die Menschen haben den Tieren nach den Geräuschen die Begriffe gegeben. Nahashta, die Schlange. In unserer Geschichte kommen mehrere Begriffe vor, dazu später. Von anderen Tieren wusste man, wo sie wohnen und leben, bei der Schlange nicht. Es gab keine Nachtsichtgeräte, keine Teleobjektive. Die Menschen wussten nicht, wo die Schlange wohnt und wie sie lebt. Sie greift immer aus dem Hinterhalt an, schnappt zu und ist wieder weg. Im offenen Gelände ist die Schlange der Erzfeind des Menschen. Man stellt sich vor, eine Frau am Bach, sie wäscht ihre Wäsche, das Kleinkind spielt im Sand, plötzlich ein Schrei. Sie dreht sich um, sieht noch, wie der letzte Zipfel der Schlange verschwindet und das Kind schreit. Da ist jegliche Zooromantik weg. Die große Klugheit der Schlange. Die Schlange aber war listiger als alle Tiere des Feldes. Die Schlange war das klügste Lebewesen in der Antike. Bis heute haben Ärzte und Apotheker die Schlange, den Äskulapstab, als Symbol. Schlauer als alle anderen Tiere. Warum? Die Schlange ist das einzig im Orient bekannte Lebewesen, das tötet, ohne Gewalt anzuwenden. Wenn dich ein Löwe, ein Leopard oder was auch immer für ein Raubtier packt, da ist eine unglaublich mechanische Kraft am Werk. Da siehst du nicht mehr gut aus hinterher. Und bei der Schlange? Da sieht das anders aus. Wenn dich die Schlange erwischt, da ist ein kleiner roter Punkt. Du bist gar nicht richtig verletzt. Aber nach einiger Zeit tritt der Tod ein. Als ich in Afrika war, warnten die uns vor der sogenannten Three-Step-Snake. Drei-Schritte-Schlange. Wenn die dich packt und beißt, bist du nach drei Schritten tot. Da hast du nur drei Schritte. So giftige Schlangen gab es da. Der Biss der Schlange hat nicht das Ziel, das Opfer zu verletzen, sondern das Injizieren eines Tropfen Giftes. Und dieser Tropfen hat so eine ungeheure Macht, dass auch der stärkste Mann keine Chance hat. Die Schlange weiß also, wie man einen Tropfen herstellt, der dich ohne Gewaltanwendung tötet. Na, das muss sie erstmal hinkriegen. Das konnte kein Mensch, jedenfalls nicht in der Antike. In der Antike wusste der Mensch nicht, wie man Gift herstellt. Er konnte nur Tiergifte extrahieren und dann selber verwenden. Kleopatra hatte ein ganzes Gehege von Schlangen. Sie setzte dieses Gift politisch ein. Die Schlange hat ein Wissen, wie man diese Tropfen herstellt, die Menschen nicht. Menschen sahen, diese Tropfen sind durchsichtig wie Wasser. Da ist irgendwie gar nichts drin. Und dann findet man in der Wüste immer wieder auch eine Schlangenhaut. Die Schlange kann also ihre eigene Haut verlassen und sich eine neue zulegen. Na, das möchte ich auch manchmal. Meine Haut ist auch nicht mehr so ganz jung. Sie kann also nicht nur den Tod eines Menschen herbeiführen, sie kann auch ihren eigenen Tod hinausschieben. Sie altert nicht. So jedenfalls wurde es geglaubt damals. Sie kann sich immer wieder verjüngern. Darum war die Schlange das klügste Lebewesen. Die Schlange war klüger als alle anderen Tiere auf dem Felde. Sie ist im positiven Sinne klug, weil sie weiß, ihr Leben immer wieder durch Häutung zu verlängern. Darum haben Ärzte und Apotheker also bis heute eine Schlange in ihrem Schild. Und das Neue Testament hält uns an, klug und listig zu sein wie die Schlangen. Die positive Bedeutung. Andererseits kann sie sich listig anschleichen und töten. Klugheit und Listigkeit kann man so oder so einsetzen, zum Guten wie zum Bösen. Die Sünde ist der Inbegriff des negativen Gebrauchs der Klugheit und Listigkeit der Schlange. Hast du's auch gehört? Sagt der eine zum anderen. Pastor Hinrich soll sich mit einer jungen Dame bereits öfter getroffen haben. Nichts war an diesem Gerücht dran, aber das Gift war injiziert. Ukrainische Kämpfer bombardieren ihre eigenen Häuser, um das dann den Russen in die Schuhe zu schieben. Fake News, durch russische Hacker verbreitet. Und es gibt immer Köpfe, die innerlich geöffnet sind für solche Nachrichten. Das Gift ist gespritzt. Putin hat noch eine Woche vor dem Angriff westlichen Politikern versichert, dass alles nur Übung sei und kein Angriff geplant sei. Missbrauch von Klugheit und Listigkeit. Bill Gates unterstützt mit seinen Milliarden die Entwicklung von Anti-Corona-Impfstoffen. Bill Gates, ist das nicht der Erfinder von Windows? Stellt er nicht auch Chips her? Der lässt bestimmt die Impfstoffe mit mikrokleinen Chips versehen und impfen, damit er die Weltherrschaft erlangen kann. Irgendein Corona-Leugner injiziert dieses Gift, das bis heute noch Tausende auf die Straßen treibt und jene diskreditiert, die es gut meinen und Verantwortung übernommen haben. Damals wie heute wirken diese Schlangen und verspritzen ihr Gift. Und je genauer du auf manche Lüge schaust, umso mehr zieht sie dich in den Bann und du wirst zu ihrem Opfer. Wo der Mensch nicht mehr glauben kann, dass Gott mit dem, was er ihm gibt, auch mit dem Geringsten sein Leben will, da wird er missmutig und unzufrieden. Er verachtet Gottes Gabe. Das Gottesbrot, Manna, wird für ihn zum Hungerbrot. Die Kette destruktiver Kritik macht bis heute Menschen lebens- und auch glaubensunfähig. Und das gilt auch für destruktive Kritik innerhalb einer Gemeinde. Das Tragische, ihr Lieben, ist, dass wer eine solche dunkle Brille einmal aufhat, durch nichts dazu zu bewegen ist, die Dinge anders zu sehen. Alle Argumente, alle Widerfahrnisse werden passend gemacht und entsprechend interpretiert. Niemand ist gut zu mir, auch Gott nicht. Das war hier das Ergebnis. Was soll man da noch machen? Gott handelt hier unglaublich klug. Er nimmt das, was Angst macht, und erhöht es und zwingt dadurch die Blicke des Menschen nach oben, in Richtung Himmel. Es ergibt der Sünde die Gestalt der Schlange und lässt sie hoch aufrichten. Jetzt werden die Blicke der Verzagten, Enttäuschten und Querdenker in die Höhe gedrängt. Menschen, die mit Angst zu tun haben, kennen das. Da sitzt die Angst im Nacken. Man traut sich aber nicht mehr so genau hinzusehen. Wiederum aus Angst, die Angst könnte schlimmer werden. Die berühmte Angst vor der Angst, der Kreislauf. Papa, ich habe Angst. Das lernen viele Eltern zu hören, auch Großeltern, wenn es zum Schlafen geht der Kinder. Papa, ich habe Angst. Ja, vor wem denn? Immer wenn ich einschlafen will, ist das so ein dunkler Mann, ein Schatten. Weißt du was? Wenn der wiederkommt, dann drehst du dich schnell zu ihm um, trittst ihm vors Knie und rufst, hau ab, du Blödmann. Ich sag's Gott und der ist stärker als du. Wirklich, Papa? Klappt das? Probier es aus. Es hat geklappt. Bei meinen Kindern jedenfalls. Ich weiß, das ist nur ein Kinderspiel. Die Erwachsenenängste sind schon anderen, haben schon anderes Kaliber. Doch auch hier gilt, wer der Angst nicht wirklich begegnet, nicht wirklich anschaut, kann sie auch nicht besiegen. Doch die Stange mit der kupfernen Schlange, sie will wesentlich mehr. Sie will wesentlich mehr, als nur den Blick auf die Schlange zu lenken. Es ist mehr als ein Bild, es ist ein Signal, so das hebräische Wort, das hier steht. Es ist ein Signal. Es handelt sich um ein weit über die Schlange selbst hinausweisendes Zeichen. Der vom tödlichen Biss seiner Probleme Getroffene soll aufschauen zur Signalstange in seine in dieser Wüste. Gott ist hier präsent. Gott ist hier mächtig. Er ist hier, ist deine Angst besiegt. Sie ist angenagelt und von Gott persönlich. Ein interessantes Detail in unserer Geschichte im hebräischen Text bestätigt das. In unserem Text werden mehrere Begriffe für Schlange erwähnt. In dem Befehl Gottes zur Schlangenplage wird hier die Schlange Uraeus genannt. Und diese Schlange gehört zu den Spikobraten, wieder ein biologischer Begriff, den sogenannten Spuckschlangen, Spitting Cobra, die gehören zum Beispiel dazu. Sie richtet sich plötzlich auf und spuckt genau und zielgenau in die Augen. Das brennt nicht nur fürchterlich, sondern hat dann, die Schleimhäute werden vergiftet und es zieht sich dann durch bis hin zum Tod des Nervenzentrums. Die Spitting Cobra gehört dazu, sogenannte Spuckschlange. Begegnest du einer solchen Schlange, heißt es sofort den Blick weg, damit deine Augen nicht getroffen werden. Es kam darauf an, nicht seinen Blick auf die ringelnden, windenden, spuckenden Schlangen zu fixieren, sondern hinauf zu dem Gott, zu dem von Gott gesetzten Signal. Es galt nicht, im Schmerz zu verzweifeln und sich dem Schmerz zu ergeben, sondern durch das Aufblicken zu bekennen, mein Vertrauen ist allein auf Gott gerichtet und darum brauche ich an keiner Angst vorbeizusehen. Augustinus drückt es einmal so aus, unser Herz ist unruhig, ständig unruhig, bis es Ruhe findet, Herr, in dir. Jesus, ihr Lieben, hat diese Geschichte persönlich aufgegriffen in seinen Reden. Er sagt zu den Jüngern Folgendes. Hört zu, Mose richtete in der Wüste den Pfahl mit der bronzenen Schlange auf. Genauso muss auch, Jesus spricht von sich als Menschensohn, genauso muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit alle, die sich im Glauben ihm zuwenden, durch ihn ewiges Leben bekommen. Und dann kommt dieser wunderschöne, wunderschöne Vers, Johannes 3, Vers 16. Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergibt. Nun werden alle, die sich auf den Sohn verlassen, auf ihn schauen, nicht zugrunde gehen, sondern ewig leben. Letzte Woche hörte ich einen Vortrag, da sitzt ein junger Mann in einem riesigen Gefangenenlager der amerikanischen Streitkräfte. Dieser junge Mann ist gerade mal 19 Jahre alt. Das sogenannte tausendjährige Reich Hitlers ist nach 12 Jahren zusammengebrochen. Dieser junge Mann hat den Untergang Hamburgs miterlebt, die Feuerstürme. Wenn eine Millionenstadt brennt, entstehen Stürme. Stürme, die so stark sind, dass Zivilisten, die auf der Flucht waren, wieder zurückgezogen wurden durch den Sog ins Feuer. Dieser junge Soldat erhält von einem amerikanischen Kaplan eine Bibel geschenkt. Der junge Mann fängt gierig an zu lesen. Er findet über einen ja merkwürdigen Text zum lebendig lebenbringenden Glauben an Jesus Christus. Es war nicht der Ostertext, es war nicht der Pfingsttext, es war auch nicht die Bekehrung des Zachäus oder andere Texte. Es war der Schrei Jesu am Kreuz. Vater, warum hast du mich verlassen? Über diesen Text kommt der junge Mann zum Glauben. Hier sagt er später, hier fühlte ich mich verstanden, alles kaputt, liebe Menschen verloren, keine Zukunft, keine Perspektive und Gott ist mittendrin in diesem Schrei. Dieser junge Soldat fängt später an, Theologie zu studieren und wird zu einem der größten Theologen des 20. Jahrhunderts. Es ist Jürgen Moltmann. Sein erstes Buch ist darum bis heute ein Bestseller. Sie heißt Die Theologie der Hoffnung. Moltmann, damals in tiefster Verzweiflung, zieht aus seinem Glauben Hoffnung darauf, dass aus den Trümmern etwas erwachsen kann. Und zwar aus allen Trümmern auf dieser Erde. Jesus ist unsere Hoffnung, so schreibt er. Wenn alles um uns herum zerbrechen mag, dann richtet eure Blicke auf den, der wirklich Leben geben kann. Turn your eyes upon Jesus. Ich weiß nicht, kennt ihr dieses Lied? Richte den Blick nur auf Jesus. Es wurde damals bei Billy Graham und bei dem Jans-Team gerne gesungen. Richte den Blick nur auf Jesus. Ich bin damit groß geworden. Ich habe es leider nicht in diesem Liederbuch gefunden, sonst hätte ich es gerne vorgeschlagen. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Lichte seiner Gnade besehen. Das Volk Gottes erhebt die Augen. Sie tun Buße und sie werden gerettet. Doch die Edomiter sind nicht weg. Der Frust über den Rückweg wieder in der Wüste, der bleibt. Der Zugang zum gelobten Land ist immer noch verbaut. Doch der neue Umweg wird nun angegangen mit dem erhobenen Blick zu dem, der sie aus der Sklaverei befreit hat und der sie ins gelobte Land führen wird, egal welche Hindernisse dem entgegenstehen. Putin ist noch da, Corona auch, steigende Spritpreise, der Klimawandel, Inflation, vielleicht auch persönliche Niederlagen, die Diagnosen, Enttäuschung. Doch im Lichte Jesu dürfen wir erhobenen Hauptes auf diese Herausforderung zugehen und handeln, wie Jesus gehandelt hätte. Turn your eyes upon Jesus. Ihr Lieben, für uns kommt in diesem Jahr, für uns Gemeinden, auch eine schwere Herausforderung zu. Zurzeit feiern wir ja jeden Sonntag gemeinsam unseren Gottesdienst an wechselnden Orten, mal in Neuhausen, mal hier in Schaffhausen. Das geht natürlich auf Dauer nicht so weiter. Wir werden uns für einen Ort entscheiden müssen, für Schaffhausen oder Neuhausen. Und bitte, nicht der Blick auf unsere Vorlieben, auf unsere Gefühle gegenüber dem Gebäude mit seinen vielen Erinnerungen sollte darüber entscheiden, sondern allein der Blick auf Jesus und wo er uns als Christen am meisten brauchen und einsetzen kann für seine gute Nachricht. Turn your eyes upon Jesus. Richte den Blick nur auf Jesus. Schau auf in sein Antlitz, so schön, so heißt es an dem Lied. Und die Dinge der Welt werden blass und klein in dem Licht seiner Gnade besehen. Amen.